findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox aus einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Ich freue mich, Katharina, dass du heute meine Gästin bist in der Lunchbox und wir ein bisschen sprechen über Schule und vor allem über dich, was du in Schule bisher erlebt hast, was du dir vielleicht wünschen würdest. Und du bist ja auch jemand, die sich sehr, sehr stark engagiert, gerade für die Bildung. Deswegen freue ich mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Und würde gerne einsteigen mit welchen drei Hashtags würdest du dich denn am ehesten persönlich beschreiben?
Also erstmal die Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin bei sowas immer ganz schlecht, aber ich versuche mal da was Gutes zusammenzubringen. Ich glaube mit dem Hashtag strukturiert. Also ich habe sehr gerne eine Struktur, nach der ich vorgehe. Ich plane sehr gerne Sachen durch. Da fällt dann manchmal der Zeitplan hinten runter, aber wenigstens habe ich einen Plan. Der zweite Hashtag, glaube ich, wäre neugierig. Also ich probiere sehr gerne Sachen aus. Lass mich auch gerne auf Sachen ein, die ich nicht kenne, solange die eine Struktur haben, und bin da immer sehr offen. Und ich glaube, der dritte Hashtag wäre ja sehr deutungsoffen, und zwar Hashtag speziell. Also ich glaube, diese Eigenschaften können sowohl sich positiv auswirken auf Zuverlässigkeit und auf Planungseffizienz, als auch natürlich, je nachdem, mit welchen Leuten man zusammenkommt, die vielleicht super spontan sind. Und das kann dann natürlich auch immer eine spannende Kombination werden. Genau.
Ich würde gerne gleich bei dem dritten Hashtag sozusagen hängen bleiben. Wie kommt man dazu, wirklich auch den zu wählen? Ich meine, es gibt ja ganz viele und wahrscheinlich würden andere ganz andere Hashtags wählen, die dich am ersten persönlich beschreiben. Aber wie kommst du darauf, tatsächlich zu sagen, speziell?
Ich glaube, es gibt für jede Eigenschaft, die ein Mensch hat, irgendwie eine positive und eine negative Seite. Und ich finde, da ist auch gar nichts Schlimmes dran. Und ich glaube, damit kann man auch sehr, sehr offen umgehen. Und ich glaube, unterschiedliche Charakterzüge funktionieren in unterschiedlichen gesellschaftlichen Konstellationen sehr, sehr gut oder eben nicht so gut. Und ich glaube, das ist völlig in Ordnung. Und speziell ist so, wie ich schon meinte, deutungsoffen. Weil ich finde, verschiedene Charakterzüge kann man natürlich sowohl positiv als auch negativ interpretieren. Genau, und das hat gar nichts Schlimmes.
Genau, und helfen dir auch in unterschiedlichen Situationen und Lebenslagen, ne?
Genau.
Jetzt hast du am Anfang gesagt, du brauchst Struktur. Was heißt denn das eigentlich? Gibt Schule Struktur oder würdest du sagen, es bräuchte sogar noch ein bisschen andere Struktur, die dir lieber wäre?
Ich glaube, es kommt auch da immer auf die Leute an, die man trifft. Es gibt natürlich Lehrkräfte, Mitschüler, die mal strukturiert und mal weniger strukturiert sind. Und man selber hat ja auch unterschiedliche Tage, ne? Also ich habe auch Tage, wo ich sage, irgendwie geht sich die Planung gar nicht auf und dann geht sich das nicht zusammen und dafür habe ich zu wenig Zeit eingeplant. Und ich glaube, das kann immer passieren, aber so dieses Grundmodell Schule gibt natürlich Struktur, ne? Also man weiß, wo man hin will, man strebt irgendwie entweder auf dem Gymnasium aufs Abitur zu und weiß dann zumindest ungefähr, was man danach machen möchte. Und da würde ich sagen, ist das natürlich eine Struktur, die gegeben ist, ob die immer förderlich ist oder manchmal auch irgendwie vielleicht zu hinterfragen, ist das natürlich eine andere Sache. Aber die Struktur habe ich immer sehr geschätzt und deswegen mochte ich es auch eigentlich immer sehr gerne, diesen Schulkontext.
Ist sonst dein Tag auch strukturiert sozusagen, auch am Wochenende? Oder würdest du da eher ein bisschen unstrukturiert halt auch haben?
Mal so, mal so. Also da ganz ehrlich, ich mag es, wenn ich auf den Tag zurückblicke und sage, okay, der war strukturiert und das hat funktioniert. Ich habe aber genauso Tage, da stehe ich halt um 13 Uhr auf und kriege dann irgendwie den Rest vom Tag auch nichts gebacken. Und mal so, mal so. Ne? Der Anspruch ist natürlich irgendwie immer, man schafft super viel und man arbeitet irgendwie das ab, was über die Woche liegen geblieben ist. Das klappt natürlich nicht immer, aber ich habe das schon sehr gerne. Und also Struktur heißt für mich nicht, ich arbeite die ganze Zeit durch, sondern Struktur heißt für mich, okay, ich mache jetzt mal das Zeug, was irgendwie sich über die Woche angesammelt hat und arbeite das ab. Und dann kann ich mir aber auch eine halbe Stunde, Stunde Pause gönnen und weiß in der Pause aber auch genau, ich habe schon was vorgearbeitet, ich kann mir da jetzt wirklich Ruhe gönnen. Ne?
Neugier, das ist ja auch was, was ganz wichtig ist, gerade wenn man so über den Tellerrand schaut, was du ja auch in deinen ganzen Eigenschaften oder mit deiner Leidenschaft ja eigentlich auch tust, wo du dich engagierst. War das auch schon immer so? Warst du auch als kleines Mädchen neugierig tatsächlich?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, Kindern schreibt man ja allgemein eine gewisse Neugier zu. Ich glaube, das habe ich auch in gewissen Kontexten erfüllt. Ich war je nach gesellschaftlicher Konstellation, also je nachdem, wo ich war und wie viele Leute da waren und ob ich die kannte oder nicht, war ich mal mehr, mal weniger schüchtern. Also ich war jetzt nicht per se eine Draufgängerin, die alles mitgemacht hat und so, sondern ich war schon auch ab und zu ganz gerne ganz ruhig, habe mich an die Regeln gehalten. Das heißt, ich würde sagen, so eine gesunde Neugier, das schon, ja.
Sehr gut, jetzt bist du auf dem Weg zum Abitur. Also es bricht eine ganz spannende Zeit jetzt für dich an, die letzte Zeit in Schule. Jetzt, wie war das sozusagen auch der Start nach den Ferien? Jetzt bist du, die erste Woche ist rum. Wie ist es gewesen?
Ja, also allgemein kann ich sagen, habe ich jetzt ja im Vergleich zu dem, was das Abi sein wird, noch eine relativ entspannte Zeit. Aber das ist natürlich immer ein bisschen neuer Stress, nach den Ferien da wieder reinzukommen. Und ich habe mich über die Weihnachtsferien auch wirklich ein bisschen rausgenommen, habe gesagt, okay, das sind die letzten richtigen Ferien, die du hast, die du genießen kannst, ohne Schulstress. Da machst du mal ein bisschen weniger und nimmst dir Zeit auch einfach mal nichts zu machen. Und da ist natürlich der Kontrast dann groß, ne, mit wieder Testschreiben und Klausuren und so weiter und so fort. Aber der richtige Stress fängt dann wieder für das zweite Semester ab, Mitte Februar ungefähr an. Bisschen die Beine hochlegen kann ich also noch.
Und wie ist das so, wenn du jetzt so ein bisschen, hast du schon reflektiert, wie das war so mit Schule, dass es jetzt so wirklich Endspurt ist, letzte Zeit, bist du froh oder sagst du eher so beides, mal so, mal so?
Wahrscheinlich eher beides. Also wie vorher schon erwähnt, ich mochte diese Strukturschule immer und ich glaube, ich bin ein Mensch, der in akademischen Kontexten sehr gut funktioniert. Also ich habe das einfach super gerne, dass ich irgendein Thema habe und das kann ich mir irgendwie aufarbeiten und kann mich da einfach hinsetzen eine Stunde und dann da irgendeinen Text dazu lesen oder das mir erarbeiten und dann, wenn man dann einen Lehrer hat, der gut ist, das im Unterricht irgendwie kreativ nochmal aufzugreifen, das ist schon etwas, was mir sehr liegt. Und da stellt sich natürlich die Frage nach dem Abitur, wie geht's weiter? Klassischer Weg ist dann ne, Ausbildung, Studium, was kommt danach? Und
Gibt es
ich habe
da schon
schon mal
was?
durch den Kopf. Bitte?
Gibt es da schon was? Gibt es da, wie sind deine konkreten Überlegungen? Jetzt hast du es selber angesprochen, da darf ich es aufgreifen.
Ja, also aus dem beschriebenen Gefühlszustand mit, ich mag Schule eigentlich total gerne und dieses strukturierte Lernen und dieses akademische ergibt sich für mich relativ klar die Wahl des Studiums. Und ich tendiere da sehr in die Richtung Psychologie. Welcher Schwerpunkt ist mir noch ein bisschen unklar. Ich bin auch gerade dabei zu gucken, okay, in welche Richtung, welche Stadt. Wie wahrscheinlich ist es denn mit dem NC und den Aufnahmebedingungen und so weiter? Und das Ding ist irgendwie, ich habe es noch nicht meiner Freundin erst gesagt, ich irgendwie jeden Tag findet man da irgendwas Neues raus, was einen irgendwie noch mehr verwirrt. Genau, aber auf jeden
Verwirrt
Fall.
oder auch neugierig macht. Da kommen wir ja wieder zu Neugier, zu dem Punkt, mit wenn du da auch guckst, ist es was, dass du den Wunsch irgendwie jetzt erst gekriegt hast, in die Richtung zu gehen, oder war der vorher schon da? Und war das eigentlich was, wo du sagst, da bist du auch in Schule gut vorbereitet worden, dich zu orientieren beruflich, was du machen willst?
Also, dass ich studieren möchte, hat für mich schon relativ lange festgestanden, weil mir das einfach schon immer gefallen hat, ne? Und diese Richtung Psychologie, ich hatte über meine Kindheit und Jugend hinweg alle möglichen Richtungen, die ich irgendwie interessant fand. Da war alles Mögliche dabei, von Tierärztin, ne, über Schriftstellerin und was weiß ich. Und Psychologie, das hat sich, glaube ich, in den letzten 3 Jahren manifestiert, weil ich natürlich verschiedene Studiengänge kennengelernt habe, über Veranstaltungen neue Freunde dazu gewonnen habe, die schon ein paar Jahre weiter waren, schon studiert haben und dann ein bisschen die Inhalte kennenlernen durfte. Und da hat sich für mich relativ klar diese Richtung Psychologie ergeben. Ob das jetzt die Kriminalpsychologie wird oder die Wirtschaftspsychologie, das ist noch relativ offen. Zu deiner zweiten Frage, ob ich in der Schule gut darauf vorbereitet wurde, jein. Also ich heb meine Schule immer sehr gerne positiv hervor, einfach weil ich sehr zufrieden bin, mich dort sehr wohlfühle. Wir hatten einmal ein Semester lang ein Berufs- und Studienseminar, was an sich, wie ich finde, eine super Idee ist, weil, wie gesagt, ich würde jetzt auch nach dem Abi dastehen und sagen, naja, irgendwie weiß ich aber auch nicht so recht, was ich jetzt genau mache. Und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Und ich glaube, einem entgehen viele Möglichkeiten, wenn man überhaupt nicht weiß, was denn das Studienleben oder das Leben in der Ausbildung so zu bieten hat. Und da finde ich das sehr gut. Ich glaube, dieses Seminar in meinem konkreten Fall hätte man besser umsetzen können. Na, also wir hatten da viele, viele Vorträge, viele Workshop-ähnliche Einheiten, die man, wie ich finde, effizienter gestalten hätte können. Na, aber das ist eine sehr persönliche Meinung. Das sehen wahrscheinlich viele, viele nochmal unterschiedlich. Aber genau, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Wege, das effizient zu gestalten. Und ich habe für mich persönlich nicht den großen Nutzen daraus gezogen, leider.
Jetzt hast du ja schon Begriffe, die man wahrscheinlich in der Arbeitswelt gerne hören würde, nämlich Dinge effizient gestalten, drauf gucken, wie man das macht. Ist das was, wo du sagst, auch da hat Schule vorbereitet, oder gibt es Dinge, die du sagst, da hätte ich mir gewünscht, dass Schule mich viel intensiver darauf vorbereiten würde?
Das ist natürlich immer ein großes Wort, wie du sagst, das sagt man irgendwie gern. Und was dann dahinter steckt, ist die andere Sache. Ich glaube, worauf mich Schule auf jeden Fall mit vorbereitet hat, ist strukturiertes Denken. Also diese klare Struktur, die man in Deutsch aufsetzt, irgendwie seit der 7., 8. Klasse hat, ich weiß es gar nicht. Ich habe eine Begründung, oder eine Behauptung, dann begründe ich das und dann setze ich irgendein Beispiel. Ne? Und das ist im Grunde ja eine sehr effiziente Denkstruktur für viele Argumentationen, Diskussionen, was auch immer. Also in dem Kontext würde ich sagen, auf jeden Fall hat mir die Schule da viel, viel mitgegeben. Ich würde im Nachhinein sagen, einige Bestandteile meines Schulalltags waren mehr oder weniger effizient oder sinnvoll. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass ganz große Teile der Hausaufgaben, die gegeben werden, weniger effizient sind als vielleicht gedacht und dass man sich da, glaube ich, viel, viel Stress und Zeit sparen könnte, die man den Schülern da irgendwie mit auf den Weg gibt. Bin ich kein Fachmann dafür leider oder keine Fachfrau dafür leider, aber das hört man ja immer wieder, dass Hausaufgaben zumindest in bestimmten Fächern gar nicht so effizient sind, beziehungsweise eben diese Kenntnisse gar nicht so gut verankern, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Und da zum Beispiel, das ist ja für mich so ein klares Beispiel, wo ich mir die Frage stelle, naja, muss es dann so viel sein, ne? Weil ich kann mich noch gut an Zeiten zurückerinnern und das ist heute manchmal nicht anders, wo man halt dann ewig lang zu Hause sitzt und da irgendwie sich reinsteigert und dann eigentlich in der nächsten Schulstunde denkt, okay, viel mitgenommen habe ich daraus jetzt aber nicht, ne? Weil es irgendwie reine Wiederholung war von irgendwas, was man sowieso schon konnte oder ach, ja. All diese Sachen, da wäre
Kann
so
ich
eine
mich auch noch gut dran erinnern,
Frage.
tatsächlich.
Ja. Das ist so eine
Also es ist
Frage.
wahrscheinlich das, was alle irgendwie noch aus Schule wissen.
Genau.
Und es ist auch lustig, dass es irgendwie geblieben ist, weil auch das ist ja eine Verbindung jetzt tatsächlich. Wir sind ja doch, haben doch einen Altersunterschied und trotzdem gibt es Verbindung. Und da muss ich schon auch schmunzeln, dass man irgendwie sagen kann, es gibt schon gleiche Dinge, die wir erlebt haben in Schule. Und ich bin schon lange raus aus Schule. Und trotzdem, wenn ich dir so zuhöre, kann ich nur nicken und denken so, oh ja, das habe ich auch erlebt. Und ich wünschte mir teilweise tatsächlich manche Dinge hätten sich ein Stückchen geändert und haben sie aber noch nicht. In vielen Dingen ändern sie sich aber gerade auch, Gott sei Dank. Und da würde ich auch gerne noch mal reinspringen, nämlich auch in das Thema, jetzt hast du gesagt, Struktur, die die Schule gibt. Jetzt kriegt man ja schon auch mit, dass gerade im Kontext der Kompetenzbildung und so auch ein Stück weit mehr Raum gefordert wird, den Schule braucht, um Dinge auszuprobieren, zu experimentieren mit. Wie ist das? Würde das das Thema Struktur auch ein Stück weit auflösen und wäre das ein neues Lernen dann auch?
Du meinst jetzt zum Beispiel klassische Alltagskompetenzen im Schulalltag erlernen,
Genau,
oder?
also sagen wir mal wirklich, auch wenn du in Richtung 4K gehst oder wenn du jetzt auch sagen würdest, tatsächlich, du würdest auch nach so einer Methodik wie Digital School Story arbeiten, dann hättest du da ja schon Raum. Also sprich, du hast die Dinge ja nicht vorgegeben, wie du sie machen sollst, sondern du bist im Team verantwortlich zu erarbeiten, wie du sie machst. Dafür braucht man ja plötzlich einen anderen Raum. Du hast zwar einen zeitlichen Rahmen, in dem das irgendwie läuft, aber trotzdem ist man ja frei. Ist es was, wo du sagst, da bräuchte es mehr Raum oder diesen Raum hast du auch gefunden oder wie schätzt du das tatsächlich auch über deine Jahre Schule ein?
Also ich denke, praxisorientiertes Arbeiten ist nie schlecht. Braucht es mehr Raum? Das ist immer so die Frage. Ich glaube, da bin ich jetzt aber natürlich auch keine Expertin dafür. Da muss mir irgendwer, der Lernen studiert hat, reingrätschen oder nicht. Aber wie ich das kennengelernt habe aus eigener Erfahrung, haben da Lehrkräfte ja auch oft einen gewissen Spielraum. Und ich glaube, das ist von Fach zu Fach und von Klasse zu Klasse unterschiedlich. Und dann muss natürlich immer vom Lehrer eine Einschätzung kommen, okay, wie viel Unterrichtszeit kann man denn für praxisorientierte Einheiten opfern, in Anführungszeichen. Aber eigentlich geht es bei dem Wording schon los, weil ich glaube, wenn die Schule uns genau darauf vorbereiten soll, verschiedene Kompetenzen anzuwenden, in einem Kontext, in dem einem eben nicht alles vorgekaut wird, dann muss es auch irgendwo in der Schule stattfinden. Also ich erinnere mich, im letzten Jahr kam eine Lehrerin von mir auf die Idee, da fand irgend so eine digitale Konferenz statt zum Thema KI, Umweltschutz, solche Themenkomplexe. Und die meinte, es war nicht an Schulen per se gerichtet, aber sie meinte, hey, lasst uns doch da mal mit der nächstgelegenen Uni zusammenarbeiten. Ich schreibe da mal eine Mail hin und unterhalte mich da mal, ob wir da nicht irgendwas beisteuern können. Und dann haben wir das über, ich glaube, über 3 Monate gemacht. Nicht ausschließlich, aber viel Zeit ist da reingeflossen, dass wir uns in Untergruppen aufgeteilt haben. Dass sie meint, okay, das sind die Themenvorgaben, jetzt macht ihr mal irgendwas draus. Irgendwelche Kurzfilme, irgendwelche Berufsvorstellungen. Wie werden diese Berufe durch KI verändert? Erarbeitet euch das mal, sprecht mit Leuten, die in diesem Beruf sind. Solche Sachen. Und da ist letztendlich ein sehr süßer und, wie ich finde, auch sehr spannender kleiner Kurzfilm rausgekommen, wo wir doch alle irgendwie unsere Arbeit reinstecken mussten und sagen mussten, okay, wir wissen jetzt irgendwie Thema KI und so, das wird einem ja von allen Seiten entgegengeworfen, aber was macht das überhaupt wirklich konkret lokal mit uns, mit den Berufsaussichten, die wir haben? Und klar geht da Unterrichtszeit drauf. Und das kann man natürlich immer hinterfragen, okay, wie bringt man den Stoff dann unter? Aber ich bin der Meinung, wenn man das als Lehrkraft oder als Schule oder als wer auch immer das dann konzipiert, gut gestaltet und das gut verbinden kann. Ich glaube, die Leute sehen das immer so als entweder wir machen irgendwas Spannendes im Unterricht oder wir lernen was dabei. Und das ist halt meiner Meinung nach grundlegend falsch. Also wenn man das kompetent gestaltet, dann kann man da Kompetenz, Praxis und fachlichen Inhalt sehr gut vermischen. Und das ist letztendlich genau das, was solche Projekte wie Digital School Story fördern, dass ich eben diese fachlichen Inhalte verbinde mit Eigeninitiative. Und es gibt Lehrkräfte, die räumen dem mehr Raum ein. Es gibt Lehrkräfte, die tun das eher nicht oder Schulen oder ne, wie auch immer. Und da, glaube ich, kann sich in einigen Fächern und an einigen Schulen deutlich noch was ändern, ja.
Müsste auch Unterricht eher übergreifend gedacht werden, also sprich auch das Thema Fach als solches eher ein Stück weit aufgelöst und tatsächlich eher thematisch gedacht, wie die Themen auch miteinander verbunden und zusammenhängen.
Auch da muss ich sagen, aus meiner Erfahrung, ich kann natürlich immer nur von meinem persönlichen
Absolut, darum geht es ja auch, welche Erfahrungen du
Befund
gemacht
ausgehen.
hast.
An sich sehr positive. Also ich saß manchmal im Unterricht und dann hat der Lehrer irgendein Thema angeschnitten und dann meinten, ja, das können wir aber aus einem anderen Fach schon, weil da war das auch Thema. Und dann haben sie sich total gefreut und meinten, okay, dann machen wir es an dem Beispiel. Ihr kennt schon das. Wie arbeiten wir denn dann weiter? Und ich habe gerade in der Oberstufe gemerkt, ganz viele Fächer überschneiden sich. Und die Lehrer wissen das natürlich und sprechen sich dann auch gerne mal ab, was die Lehrpläne angeht, um irgendwelche klassenübergreifenden Projekte zu machen, um das irgendwie aneinander anzupassen und greifen dann darauf zurück, was Lehrer in einem anderen Unterricht vielleicht auch schon vorausgearbeitet haben mit den Schülern. Das könnte natürlich an manchen Punkten noch anders funktionieren. Darüber habe ich mir aber ehrlicherweise noch nie genaue Gedanken gemacht. Daher kann ich da jetzt nur begrenzt was dazu sagen. Aber wie gesagt, aus meiner Erfahrung, bei mir hat das noch relativ gut funktioniert.
Jetzt bist du jemand, die sich ja auch sehr stark engagiert, also auch im Bildungsbereich und gerade auch das Thema politische Bildung, da ein Stück weit stärker auch Gesicht zu zeigen. Wie ist es gekommen, dass dir das wichtig ist, Katharina?
Ich glaube, das war an sich so eine stufenweise Entwicklung. Also ich bin mit, ich glaube, 15 war ich Chefredakteurin unserer Schülerzeitung geworden, weil Schreiben irgendwie immer so mein Thema war, Literaturschreiben und dann auch irgendwann im journalistischen Kontext und das hat mich interessiert und dann war das irgendwie so mein Nischenthema und dann ist irgendwann das Thema Klimaschutz, Klimawandel noch mit in mein Interessensgebiet gerutscht und dann hat mich das irgendwie sehr beschäftigt und sehr mitgenommen. Aber ich habe irgendwie, mir hat immer so diese Interessensebene oder diese Kompetenzebene gefehlt von, gut, wie geht man damit jetzt um und wie ändert man wirklich was dran? Und mein stellvertretender Schulleiter und ehemaliger Deutschlehrer hat mir damals einen Flyer in die Hand gedrückt und meint, Katharina, guck dir das doch mal an und bewirb dich da doch mal. Und das war ein Seminar zum Thema Journalismus, Nachhaltigkeit, Wirtschaft, so verschiedene Themenkomplexe. In München, glaube ich. Und dann habe ich mich da so beworben und dachte mir, naja, wahrscheinlich wird das eh nichts. Und wurde ich tatsächlich angenommen. Und auf der Veranstaltung habe ich ganz viele engagierte junge Leute kennengelernt, die gar nicht mal immer den allerbesten Schnitt hatten aus ihrer Klasse, aber sich halt eben total engagiert haben. Also in irgendwelchen Vereinen, Parteien, Kirchen, Jugendverbänden, was auch immer. Und das war ein super schönes Umfeld eigentlich für mich, weil ich eine der Jüngsten war, aber trotzdem sehr herzlich aufgenommen wurde und man über solche Themen eben sehr offen diskutiert hat. Und da bin ich so ein bisschen auf die Schiene gerutscht und das hat sich dann über die Jahre danach ein bisschen gesteigert. Und so bin ich jetzt irgendwann hier angekommen.
Genau, wie bist du, willst du noch mal ein bisschen was sagen zur, du bist ja bei der Jugend, Enquete-Kommission auch. Wie bist du da hingekommen? Also, dass du auch gesagt hast, du willst da wirklich rein und du willst da auch, das ganze Thema mit voranbringen. Ist
Sehr
ja schon auch,
gerne.
also gerade vor dem Hintergrund, ich meine, Schule, du hast es gesagt, ne, es gibt viele Hausaufgaben, manchmal hat man schon lange Nachmittage und trotzdem ist dir das Engagement tatsächlich wichtig und du machst ja ganz viel. Also ist es auch was, wo du sagst, das hat dich interessensmäßig so gecatcht, dass du gesagt hast, das willst du auch unbedingt tun?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe schon gesagt, diese eine Veranstaltung hat damals so ein bisschen den Grundstein gelegt, dass ich gemerkt habe, ah ja, da gibt es ja was, was mich irgendwie interessiert und wo ich Leute treffen kann, die das auch so interessiert. Ich gehe in einer relativ kleinen Stadt zur Schule, da sind nicht viele Leute. Und dass man dann Leute trifft, die die gleichen Interessensbereiche haben und auch noch sagen, sie haben Lust, da irgendwas zu machen, die Chance ist ein bisschen gering. Und allein dieser Effekt von, dann sind da circa 100 Leute auf einem Fleck und die sagen aber alle, auch wenn sie unterschiedliche Meinungen haben und unterschiedliche Interessen, aber die sagen alle, na, sie wollen halt irgendwas machen, ne? Dann war das schon für mich so ein Anfang zu sagen, okay, das wäre ja möglich, das. Ja, auch wenn ich nicht den allerbesten Schnitt in der Klasse habe oder auch wenn ich nicht schon erwachsen bin und in der Partei bin und was auch immer, weil ich mich politisch vielleicht noch nicht so ganz auskenne. Und über mehrere Veranstaltungen weg habe ich dann immer neue Leute kennengelernt und irgendwann auch einen sehr guten Freund von mir, der Vorstandsvorsitzender oder Vorstandsmitglied damals noch und Mitgründer des Vereins Jugend-Enquete-Kommission e.V. war. Wir als Verein bieten ja eher die Plattform für die Kommission und sind nicht die Kommission selbst. Genau, und der hat mir damals erzählt, Katharina, ich merke, du bist voll engagiert. Ich habe einen Verein, der setzt sich dafür ein, dass die Stimme der Jugend in der Politik repräsentiert wird. Und wir veranstalten da jedes Jahr eine Kommission und die soll sich dann zu einem wichtigen Thema beraten. Und dann geben wir das an Politiker weiter. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt und meinte damals, total spannend, schicken wir mal gerne einen Mitgliedsantrag rüber. Und dann wurde es bei mir tatsächlich aber schulisch etc. doch relativ stressig. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe diese E-Mail ewig lang geghostet. Unbeabsichtigt. Und dann habe ich aber einen Freund von mir auf einer Veranstaltung, der auch in dem Verein war, wieder getroffen und meinte, hey, glaubst du, es wäre noch möglich? Und wurde da mit offenen Armen empfangen. Und das macht mir bis heute sehr viel Spaß. Ich glaube, ich bin da vor circa 2 Jahren beigetreten. Genau, und
Okay.
das ist bis heute mein Hauptengagement.
Und wie stark engagierst du dich da? Also welchen Zeitumfang nimmt es für dich nochmal mit ein?
Immer unterschiedlich. Also je nachdem, welche Aufgaben ich mir auferlege oder vornehme und je nachdem auch, wie viel Stress ansteht, es ist ja dann doch so Vorveranstaltungen, dass man mehr zu tun, dann in Sommerwochen oder Weihnachtswochen oder so wieder ein bisschen weniger. Und ich würde sagen, wenn es jetzt eine sehr stressige Woche ist, dann gerne mal 3 Stunden pro Tag. Auch gerne mehr. Ich habe auch Tage gerade am Wochenende, wo es dann eher auf die 6 Stunden zugeht, 5, 6. Natürlich muss man auch sagen, nicht 6 Stunden straight vor dem Laptop, sondern halt auch das dann relativ entspannt. Aber das summiert sich schon, ja.
Mega, also das ist ja wirklich ein großes Engagement tatsächlich auch. Ist es was, wo du auch sagst, wir brauchen grundsätzlich mehr Jugendliche, die sich politisch engagieren?
Ich glaube, politisch engagieren ist immer so ein sehr großes Wort oder 2 Wörter. Ich glaube, in erster Linie muss es vor allem junge Leute geben, die irgendwas verändern wollen und dann dafür sich auch die richtigen Kanäle suchen. Sonst haben wir genau das, was viele Leute in meiner Generation an älteren Generationen kritisieren, nämlich man sitzt zu Hause, man macht eigentlich auch nichts, man versucht auch eigentlich nichts zu machen, aber man beschwert sich die ganze Zeit über die Politiker, die da oben sitzen und irgendwas machen, was einem nicht gefällt. Und ich glaube, das darf nicht passieren. Und das ist ein generationenübergreifendes Problem und eine generationenübergreifende Entwicklung, die ich sehe. Und deswegen glaube ich, in erster Linie muss man ein Verständnis dafür entwickeln. Naja, ich kann schon irgendwas bewirken mit meiner Stimme. Es ist harte Arbeit, wie es in einer Demokratie immer ist. Aber wenn ich was verändern möchte, dann muss ich auch selbst nach meiner Möglichkeit mit anpacken und nur durch Beschweren und Schlechtreden und irgendwie alles vereinfachen und dann das wieder auskotzen, was mir irgendwie mal vorgeredet wurde von meinem wütenden Nachbarn oder meinem wütenden Postboten, das bringt es halt letztendlich auch nicht. Und ich glaube, das ist in erster Linie wichtig, ja.
Wie wichtig ist es denn dann auch tatsächlich, dass es so konkret und greifbar wird? Also weißt du, Politik ist ja häufig weit weg. Also wie hast du das geschafft, dass es für dich tatsächlich nahbar wurde, dass du da auch so ein Engagement an den Tag legst?
Ich glaube ganz viel wirklich über, ich lerne Leute persönlich kennen, die da was machen und das über alle möglichen verschiedenen Ranghöhen hinweg. Ja? Und man wird immer auf Leute treffen, die genau diesen Politiker-Stereotyp erfüllen, nämlich irgendwie abgehoben, irgendwie keinen Plan vom richtigen Leben und trotzdem irgendwie zu allem eine Meinung haben. Und genauso gut habe ich Politiker und Politikerinnen getroffen oder Engagierte, die sehr bodenständig waren, obwohl sie schon super viel erreicht hatten und obwohl sie sich sehr gut auskannten. Und ich bin ja in diese Veranstaltungskontext beispielsweise reingegangen mit sehr wenig Vorwissen. Also ich war irgendwie literarisch engagiert und journalistisch und ich fand das Thema so ein bisschen spannend und viel mehr aber auch nicht. Und alleine damit, sage ich mal, sehr offenen Menschen konfrontiert zu sein, die das Thema auch 5 oder 6 Mal erklärt haben. Und die sehr konstruktiv miteinander diskutiert haben. Ich glaube, das ist ein Umfeld, das hat man schulisch leider oft nicht. Weil, ja, in der Schule wird man irgendwie zusammengeschmissen mit den Leuten, die halt auch hin müssen. Und das passiert natürlich nicht auf so einer freiwilligen Basis, wo dann alle irgendwie ähnliche Interessensgebiete teilen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute nahbar sind. Also, dass es Leute gibt, die sagen, okay, ja, ist mir aber egal, dass ich da und da jetzt irgendwie einen hohen Rang habe und ein hohes Tier bin. Komm, setz uns an den Tisch, ich nehme mir die halbe Stunde Zeit, quatsch doch mal, ich bin übrigens der und der und lass uns doch per Du mal hier weitermachen. Und ich glaube, das tut schon sehr viel, dass die Leute nahbarer werden.
Wenn du jetzt auch, du hast vorhin gesagt, wie wichtig es dir auch ist, tatsächlich diese Vielfalt mit abzubilden. Es gibt eben nicht schwarz-weiß, es gibt viele unterschiedliche Perspektiven, die reinkommen, um dann sich auch eine gute Meinung bilden zu können. Wenn du dir jetzt anguckst, auf welchem Weg wir uns politisch befinden, der im Moment ja tatsächlich nicht so einfach ist, wie siehst du das, auf was wir dazu steuern? Was macht das mit dir selber?
Es macht mir sehr große Sorgen. Es ist noch keine panische Angst, weil irgendwie hat man immer so die Hoffnung, naja, das wird schon wieder und wir sind doch irgendwie alles normale Menschen, das soll ja klappen. Aber gerade wenn wir über die Wahlergebnisse oder die Umfrageergebnisse der AfD sprechen und dann auch die voraussichtlichen Wahlergebnisse im Februar, das ist schon was, was mich sehr besorgt. Oder sei es die Annäherung anderer Politiker oder Parteien, wie beispielsweise der CDU, an die Rhetorik und die Ziele der AfD. Das macht mir schon immens Sorgen. Und was mich auch ein bisschen bedrückt, ist eigentlich diese fehlende Greifbarkeit von dieser Wählerschaft. Also die Umfrageergebnisse sind irgendwie immer super hoch. Und klar, vielleicht sind ein paar Leute in irgendwelchen Online-Umfragen oder irgendwelchen Straßenumfragen oder was auch immer, alles Mögliche wird da herangezogen, sind da vielleicht ein bisschen radikaler in ihren Äußerungen, als sie letztendlich das auf dem Wahlzettel sind oder vor ihrer Familie oder ihren Freunden tun. Aber es besorgt mich schon, dass man das so schlecht eingrenzen kann. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ich habe ganz, ganz selten jemanden dabei, der wirklich sagt, na, ich wähle aber schon die AfD im Februar. So, das passiert mir fast nie. Und ich bin eigentlich jemand, der sehr viel Wert darauf legt, mich mit ganz unterschiedlichen Leuten zu unterhalten, auch wenn sie nicht meiner Meinung sind. Und dass das dann so ein starker Kontrast ist zu dem, was ich in den Umfrageergebnissen sehe, das macht mir Sorgen. Und doch, glaube ich, ist in der Gesellschaft ein deutlicher, ja, deutlicher Wandel hin zu Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Schulenfeindlichkeit etc. zu erkennen. Und das macht mir schon große Sorgen. Ich hab einmal mit einem, ja, relativ jungen AfD-Sympathisanten gesprochen. Der war 15, ich war 17, glaube ich. Ist noch gar nicht so lange her. Und das hat mich unfassbar besorgt, dieses Gespräch. Gut, das Gespräch hat angefangen mit, in Deutschland gibt es keine Demokratie mehr. Und auch gesagt habe, oh, Moment. Und das ging dann über eine Stunde oder zwei auf irgendeiner Geburtstagsfeier. Und gut, am Ende wurde dann die Aussage, es gibt keine Demokratie in Deutschland, zurückgenommen. Aber wie vor allem auch so junge Menschen anfangen, so zu denken, in einer eigentlich für sich in Anspruch nehmenden, aufgeklärten Generation, das ist schon schockierend.
Braucht es mehr Aufklärung tatsächlich, Katharina?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Bildung ist immer der erste Schritt dahin, zu sagen, wie gehe ich denn mit Vorurteilen um? Wie gehe ich denn mit Populismus um, welche Vorurteile stimmen denn tatsächlich oder wie kann ich die enttarnen? Ja, also ich erinnere mich an ein Gespräch, wir hatten im Unterricht drüber gesprochen, was sind denn Vor- und Nachteile der EU für uns? Ja, also sehr, sehr spannende Frage eigentlich, mit der sich ganz wenige EU-Bürger beschäftigen. Und ich weiß noch, jemand hat gesagt, naja, also negativ findet er die Flüchtlingspolitik der EU. Und ich habe dann einfach aus Interesse gefragt, so, hey, wie gut kennst du dich eigentlich mit der Flüchtlingspolitik der EU aus? Weißt du, worin die besteht? Naja, nee, eigentlich nicht. Und das sind dann Gespräche, wo ich mir denke, hä? Also irgendwie wird drüber geredet, was wir denn gut und schlecht finden. Und es war damals auch ein super spannendes Gespräch, aber es wird nicht hinterfragt, warum. Also, was äußere ich da überhaupt für eine Meinung? Und das ist schon spannend. Und ich habe das Gefühl, heute wird einfach das generationenübergreifend sehr viel verkürzt. Klar, das wird durch Social Media irgendwo bestärkt, aber ich habe das Gefühl, Leute verlassen sich so schnell auf irgendwelche Kurzaussagen. Und das liegt natürlich nah, ne? Ohne Frage. Ich will mich da gar nicht von abheben, aber das reicht halt in einer so aufgewühlten Zeit nicht. Und das finde ich super schade, dass viele Leute vielleicht gerade solche in meiner Ansicht stark rechtsradikalen bis rechtsextremen Kräfte wählen, eben weil sie sagen, naja, aber der hat doch einmal gesagt, das und das eben ein 0,2-Sekunden-Ausschnitt von einem viel größeren Kontext war. Und das bereitet mir doch große Sorgen, ja.
Das heißt, müssen solche Debatten auch stärker in der Schule geführt werden, wo man tatsächlich auch sagen kann, man erreicht auch junge Menschen oder viele junge Menschen auf einem Haufen, wo man auch sagen kann, auch im Sinne der Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, diese Debatten zu führen?
Ja, also ich glaube, solche Debatten sind immer konstruktiver, wenn Lehrkräfte eben auf die speziellen Sorgen, Ängste, Bedürfnisse eines Schülers eingehen. Denn so falsch vielleicht manche politischen Ansichten sind oder so falsch die auch statistisch sein mögen, ganz viele extreme Haltungen gehen ja in irgendeiner Form auf negative Grundgefühle zurück. Also Angst, Wut, Enttäuschung. Und natürlich ist das keine Rechtfertigung für solche Denkmuster, aber es ist letztendlich die Wurzel, wo irgendwie angesetzt werden muss, ne? Und ich habe die positive Erfahrung gemacht, dass viele Lehrkräfte von mir auch zur Europawahl gesagt haben, wählt, was ihr wollt, das ist eure Entscheidung, aber bitte geht irgendwie wählen, bitte guckt, was ist eure Ansicht und dann entscheidet danach und informiert euch darüber. Hey, lasst uns doch mal die Wahlprogramme anschauen. Hey, lasst uns doch mal hier eine Zusammenfassung, eine Doku, was auch immer anschauen zu den Wahlinhalten der verschiedenen Parteien. Natürlich alles im Kontext, was in Schule noch in Ordnung ist, im Sinne der Überparteilichkeit. Und dann eben auch gefragt haben, okay, was sind eure Sorgen denn? Worüber wollt ihr sprechen? Was sind Themen, die euch bewegen? Und dafür muss in Schule meiner Meinung nach viel mehr Platz sein.
Brauchst auch dafür dann den größeren Raum für überhaupt mal zu thematisieren, welche Sorgen und Nöte Schüler und Schülerinnen umtreiben?
Also ich sag mal so, auf politischer Ebene reicht da die Verfassungsviertelstunde nicht. Das ist jetzt mal eine Vermutung, die ich in den Raum stelle. Es ist immer schwierig, ne? Weil als Lehrkraft natürlich hat man auch nur begrenzte Möglichkeiten. Man kann sich natürlich auch schwer vorbereiten, was da jetzt von Schülern für Aussagen kommen. Aber ich glaube, wenn sich jede Lehrkraft in jedem Fach das irgendwie ansatzweise was damit zu tun hat, mal die Zeit ab und zu nimmt, zu sagen, was bewegt euch? Habt ihr davon denn was mitbekommen? Was haltet ihr denn davon? Wollt ihr darüber sprechen? Wie geht's euch damit? Na, also bei uns war da ein sehr positives Beispiel meine Schule, als der Ukraine-Krieg angefangen hat. Ne? Russland den Angriffskrieg gestartet hat, haben unsere Lehrkräfte mit uns darüber gesprochen, wie geht's euch denn damit? Was sind eure Sorgen? Was wisst ihr denn schon drüber? Versteht ihr, was da los ist? Und ich finde, wenn dann das Ergebnis ist, dass man sich mehr mit dem Thema beschäftigt und sich wohler fühlt und vielleicht auch ein bisschen Angst abbauen kann, dann ist es das wert, das eigentliche Unterrichtsthema vielleicht ein bisschen rauszuschieben, ja.
Hast du gemerkt, dass sich der Ton auch verändert hat an der Schule? Also ist der Ton auch über die Mitschüler und Mitschülerinnen rauer geworden im Umgang, auch im Miteinander?
Ich glaube, je nachdem, in welche Altersgruppe an Kindern und Jugendlichen man schaut, es gibt immer so diese harten sozialen Situationen, wo dann es ruhig auch mal sprachlich ein bisschen rauer zugeht. Ob sich das direkt verschlimmert hat, das kann ich schwer sagen. Ich glaube, allgemein haben sich radikale politische Äußerungen oder so ansatzweise politische Äußerungen doch sehr gehäuft. Also eine Lehrkraft hat mir mal im persönlichen Gespräch erzählt, weil wir darüber gesprochen haben, weil mich das Thema sehr beschäftigt hat, hat gesprochen, sie hat Angst vor diesem steigenden Antisemitismus, den sie wahrnehmen in Deutschland, weil sie manchmal in Klassen, und das hat sie auch von Kollegen mitbekommen, das Thema Aufarbeitung des Holocaust nicht mehr anfangen kann, ohne dass Schüler sich da mit ganz schwierigen Aussagen zu Wort melden. Auch politisch schwierigen Aussagen. Und das war für mich so eine große Alarmglocke, weil man weiß irgendwie, okay, bei den Amerikanern drüben sind ein paar Leute da nicht so aufgeklärt und dies und das. Und natürlich gibt es in Deutschland auch die Rechtsextremen und die Leute, die da so ein bisschen
Haben wir am Wochenende auch gehört, wie die Geschichte aussieht.
Na genau. Das war nochmal ein größeres Thema, ja. Natürlich gibt es diese Leute, aber man hat immer so das Gefühl, eigentlich wird man, kennt man das Thema ja, man wird in der Schule damit recht gut, man setzt sich damit recht gut auseinander und recht intensiv. Und dann kommen trotzdem solche Situationen auf und das ist schon sehr schockierend.
Ja, jetzt hast du vorhin einen Punkt gesagt, auch Social Media tut was dazu. Jetzt ist das ja auch was, was im Moment ganz, 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 ganz stark debattiert wird, inwiefern man überhaupt Social Media zugänglich machen soll, inwiefern man Regulierungen haben müsste, inwiefern man wirklich auch Verbote aussprechen müsste. Glaubst du, dass das in deinen Augen richtige Werkzeuge und Mittel sind, dagegen vorzugehen tatsächlich? Für dich aus deiner Sicht, die ja zu denjenigen auch gehören, die da ja auch sehr viel Zeit mit verbringen. Also es ist ja tatsächlich schon Teil des Alltags und des Lebens auch geworden.
Ja. Das ist eine super spannende Frage. Und ich glaube, ich kann da immer nur so ein bisschen Gedankenansätze liefern, weil ich für mich auch noch keine allgemeintaugliche Antwort rausgezogen habe. Aber ich glaube, ein Verbot ist immer das Mittel, das man ergreift, wenn kein anderes Mittel wirkt. Und manchmal ist das notwendig, manchmal nicht. Das heißt im Grunde, ein Verbot greift dann, wenn Eigenverantwortung nicht mehr funktioniert, wenn Aufklärung nicht mehr funktioniert, wenn Warnungen nicht mehr funktionieren. Oder es sollte zumindest erst dann aufgegriffen werden.
Das würde aber voraussetzen, ja, also spinnen wir mal diese Idee ein Stückchen weiter, weil ich finde, das hast du richtig gut erklärt, tatsächlich, Katharina, den Punkt. Dann hätte man ja schon viel tun müssen in Sachen Medienkompetenz und Medienaufklärung in Schule bei Jugendlichen, wenn man sozusagen sagt, die Eigenverantwortung greift nicht. Ist das
Ja, also
passiert?
ich glaube, Medienkompetenz ist mittlerweile auch so ein Wort, das irgendwie gerne um sich geworfen wird und dann hat man das irgendwie irgendwo in irgendeinem Plan stehen und dann ist es super, weil das braucht man heutzutage immer. Und dann, was war das neulich mit der Studie zur Medienkompetenz von Jugendlichen und dann waren alles total verwundert, dass die Jugend eben nicht per se medienkompetent ist, nur weil sie viel Zeit am Handy verbringen.
Ach nee,
Ich auch
sind die Erwachsenen auch nicht.
eben, ja, natürlich, natürlich. Aber von der Jugend wird das irgendwie immer so erwartet. Ne? Also ihr müsst euch doch damit auskennen. Also irgendwie
Genau.
ist die andere Extremposition,
Ja.
die bringen nichts mehr auf die Reihe oder ihr müsst euch auch damit auskennen, weil.
Genau.
Und da muss ich nur den Kopf
Ich finde es
schütteln.
sehr spannend mit die Schubladen, die du auch gerade öffnest. Fühlst du dich so in diesen Schubladen wohl oder sagst du, wann können wir es endlich lassen, auch diese Schubladen immer wieder aufzumachen?
Ich glaube, es war noch nie in der Geschichte eine gute Idee, zu sagen, die Generation von heute oder die Generation von damals. Na, also ist schon allein, weil dieser Generationenbegriff gar nicht so gut einzugrenzen ist natürlich und die Grenzen da auch teilweise wirklich fließend sind. Und der Mensch bleibt Mensch und man ist mit unterschiedlichen Herausforderungen und Umständen konfrontiert, aber sich als jüngere Generation oder die ältere Generation da jetzt rauszunehmen, man hätte die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ist ein bisschen kontraproduktiv und ich habe das Gefühl, dass teilweise da der normale Diskurs ein bisschen außen vor steht. Also ich merke das in meiner Jugendbildungsarbeit, wenn man so nennen möchte, ja auch. Also entweder die Alten hören uns gar nicht mehr zu und die sind alle rechts und konservativ oder eben ja die Jugend von heute und die bringt nichts, die lernen nichts mehr Ordentliches, die halten nichts mehr aus und so weiter und so fort. Und ich schmunzel
Ich
da
finde
immer
es
ein bisschen.
teilweise, entschuldige, wenn ich dich einmal kurz unterbreche und reinspringe, aber ich finde, das ist so reflektiert teilweise, was von Jugendlichen, wenn du wirklich zuhörst und intensiv in wirklich echtes Gespräch einsteigst, dass ich mich, da war ich gar nicht. Also das war noch eine ganz andere Zeit. Also da hat man sich ganz anders mit Dingen beschäftigt, die irgendwie in dem Moment noch gar keine Relevanz hatten. Und wenn ich jetzt gucke, wie aufgeklärt tatsächlich auch manche Sechs- und Siebenklässler sind und sich anfangen schon zu äußern und reflektiert tatsächlich zu sprechen, dann ist es für mich unvorstellbar, tatsächlich auch diese Äußerungen immer wieder zu erleben.
Ja, ich finde das auch spannend, weil ich mir, also manchmal denke ich mir, okay, die Jugend in Anführungszeichen spricht vielleicht ein bisschen anders und trägt andere Klamotten als damals. Aber ich merke das ja auch, das ist ja auch so ein bisschen der Grundsatz unseres Vereins. Die Jugend hat deutlich mehr zu sagen, als man ihr manchmal zutraut. Und ich erlebe das immer wieder. Leute, die 15, 16, 17, sogar noch jünger, und die unfassbar viel mitbringen. Und wo ich sage, okay, dann steckt sie doch einmal in irgendeine Position, wo sie das dann auch wirklich mal ausleben können und merken, da haben sie vielleicht anderen Leuten ein bisschen was voraus an Engagement und an Reflexion. Und wenn es auf der Ebene versagt, also auf schulischer Ebene, im Umfeld, familiär, dann ist das natürlich irgendwie schwerwiegend, weil dann gehen diese Leute verloren. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo Schule ganz gut ansetzen kann. Also, wie gesagt, bestes Beispiel, mein Lehrer damals, der gesagt hat, Katharina, bewirb dich doch da einfach mal. Wäre ich nie von selbst drauf gekommen, im Internet zu schauen, wo kann man sich denn da anmelden.
Machen wir nochmal den Bogen zurück, bevor wir in die Schublade reingesprungen sind. Was wir hatten auch in Sachen Medienkompetenz, was so ein Begriff ist, der überall steht, dass er auch stattfindet, dass er natürlich auch stattfinden soll und muss. Aber ist es denn tatsächlich so, dass es wirklich Teil dessen ist, was in Schule stattfindet? Oder hast du das? Wie hast du das erlebt bei dir selber, Katharina?
Ich muss sagen, zu diesem konkreten Thema Medienkompetenz habe ich in der Schule eigentlich fast nichts gelernt. Also wir hatten mal, ich kann mich grob erinnern, ein Seminar, Workshop, was auch immer, zum Thema Gewalt im Netz, wo dann das alles irgendwie nochmal vorgekaut wird, von wegen, postet keine Fotos von Leuten, die nicht zugestimmt haben und Cybermobbing ist nicht gut. Und das ist auch, sich auch gar nicht schlecht reden, das ist gut und wichtig. Aber es ist nicht per se Medienkompetenz. Also Quellen analysieren, woher kommt eine Quelle, wann ist eine Quelle sinnvoll, wie kann ich denn beurteilen, ob Statistiken tatsächlich auch wirklich aussagekräftig sind, was ist denn dazu nötig, wo finde ich denn Aufschluss darüber, ob eine Quelle auch wirklich verlässlich ist oder nicht. Was ist denn das Problem auf vielen Social Media Plattformen? Warum ist da denn das Problem Fake News so groß? Wie funktionieren diese Algorithmen? Wie kann ich denn rückverfolgen? Warum wird mir genau das jetzt vielleicht vorgeschlagen? Das, was, oder allein, was sind denn bekannte Narrative, die gerne verbreitet werden, aber gar nicht so stimmen oder viel komplexer sind, als die gerne mal angedeutet werden? Das ist abgesehen vielleicht von einzelnen Lehrkräften behandelt, aber ansonsten völlig zu kurz gekommen.
Ist das was, was du sagst, auch jetzt gerade in der Zeit und der Entwicklung, die wir auch sehen, ist das was, was absolut dringend und zwingend notwendig ist in Schule für dich?
Auf jeden Fall. Also das ist natürlich immer was, was man auch mit auf die Eltern abschieben kann und sagen kann, er bringt euren Kindern noch bei. Aber das ist dann durchaus zu kurz gegriffen. Also ich sehe da vor allem eher eine Chance für Schule drin. Also das ist ja so viel thematisch irgendwie konnotiert. Also Politikunterricht und was sind denn politische Narrative, die auftreten? Wirtschaft, warum ist denn die Wirtschaft in Deutschland so, wie sie aktuell ist? Ist sie wirklich so schlecht und woran liegt das und woran liegt es vor allem nicht? Ist es wirklich so, das Bürgergeld und so weiter und so fort? Das lässt sich einwandfrei mit dem Unterricht verbinden. Ja, und da verstehe ich manchmal nicht, warum Lehrkräfte diese Chance nicht nutzen, das zu verbinden und somit für Schüler viel, viel realitätsnah zu machen und zu sagen, okay, hey, mit welchen Geschichten wurdet ihr denn damit konfrontiert? Oder was habt ihr denn schon zu dem Thema gehört? Okay, gucken wir uns das mal an. Stimmt das wirklich so? Und dann muss zum einen Lehrkräften irgendein Instrument an die Hand gegeben werden, also irgendwelche Fortbildungen, wie vereinbare ich das gut mit meinem Unterrichtsstoff? Und auf der anderen Seite muss auch mal die Initiative von Lehrkräften kommen, ja?
Und wie schätzt du dann das Thema tatsächlich ein mit in Sachen Verbote, wie man jetzt auch tatsächlich damit umgeht? Hältst du das für dich? Also wie würde es dir damit gehen, wenn man dir jetzt sagen würde, ab morgen kommst du auf Social Media nicht mehr rein? Was würde es mit dir machen tatsächlich?
Ich habe zu ganz vielen Social-Media-Plattformen eine kritische Haltung im Sinne von, ich glaube, dass sie vielen Menschen tendenziell mehr schaden, als sie Gutes tun. Und das ist eine natürlich sehr von persönlichen Eindrücken geprägte Haltung. Ich glaube, es kommt immer auf die Problemursache an. Also, wenn wir Beispiel TikTok haben, sind das Problem wirklich, also, was für eine Problemkonstellation haben wir? Wir haben zum einen einen Konzern, dessen Sitz in China ist. Gut, datenschutzrechtlich, regierungstechnisch, menschenrechtlich etc. ist da ein Problem. Dann haben wir das Problem, okay, es gibt super viele sehr junge Menschen auf dieser Plattform. Und damit meine ich nicht 14, 13, sondern 9, 8, wo die Eltern dann ihre Aufsichtspflicht in irgendeiner Form nicht erfüllt haben oder nicht erfüllen konnten, weil sie sich nicht mit diesen Plattformen auskennen.
Genau, denn es gibt ja tatsächlich eine Altersbeschränkung. Also es gibt ja sozusagen erst eine Altersempfehlung, an der das genutzt werden soll.
Genau. Also ich glaube, so ein Verbot sollte immer der letzte Schritt sein. Ab wann dieser Schritt wirklich angemessen ist, das traue ich mir nicht zu beurteilen. Aber ich glaube, es muss immer als letzter Schritt greifen. Ich kann diese Angst vor TikTok oder vor den negativen Folgen verstehen, eben weil ganz viele menschenrechtliche Bedenken da sind. Also allein was Algorithmen angeht, die gewisse Inhalte von gewissen Personen, die marginalisierten Gruppen angehören, in ihrer Reichweite reduzieren. Menschenrechtsbedenken, was China an sich angeht. All das kann ich sehr gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist natürlich genau in diesem Internet-Kontext und diesem Social-Media-Kontext gerade da ist für viele marginalisierte Gruppen natürlich auch die Chance zu sagen, hey, in der Gesellschaft bin ich eine deutliche Randgruppe. Ich trete nicht so oft auf. Ich werde nicht so häufig repräsentiert. Hier ist es so ein bisschen, sind die Grenzen freier. Hier kann ich mich auch mal ausführlich zu Wort melden, zu meiner Lebenssituation. Das ist natürlich wieder die andere Seite der Medaille. Das heißt, ich glaube, wie gesagt, ein Verbot muss immer so das letzte Mittel sein. Ab wann
Wie
das
schätzt du das ein, dass man damit auch lernen kann tatsächlich? Also, dass es davon ja auch schon Wissensinhalte gibt, die wirklich gut sind tatsächlich?
Wie meinst du das
Auf
genau?
Social Media? Also, weil du ja gesagt hast, du siehst es ja per se kritisch auch mit. Also, sagst du schon auch, dass es da trotzdem auch positive Elemente oder Dinge gibt, die auf den Plattformen sozusagen auch wie gerade Vernetzung, Austausch, der ja darüber auch mit gewährleistet ist oder stattfindet, schon auch als positiv trotzdem ein, auch wenn man natürlich kritisch darauf guckt, was ja auch völlig okay ist.
Ja, klar, also ich lerne ganz viel über Social Media, seien es irgendwelche YouTube-Videos oder Leute, die mir Sachen noch besser erklären als meine Lehrkraft oder keine Ahnung. Ich habe das in den Nachrichten gehört, verstehe das aber noch nicht so ganz und habe noch nie was davon gehört. Dann ist das irgendwie immer angenehmer, sich da mal irgendein YouTube-Video dazu anzuschauen, als mich dadurch irgendwelche komplizierten Texte zu kämpfen. Natürlich ist das ein unglaubliches Privileg ist, also Zugang zu so viel Wissen und auch aufbereitetem Wissen. Ja? Das ist ein immenser Vorteil. Das heißt, ich glaube, man darf nie darüber debattieren, ist Social Media schlecht oder nicht, weil das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann, weil es ein Kommunikationsmedium ist. Und Kommunikationsmedien sind immer nur so gut wie die Leute, die sie benutzen und die Leute, die sie regulieren. Aber ich glaube, für mich spielt eine große Rolle, wo sitzt das Unternehmen, das es leitet, welche Algorithmen spielen auf dieser Plattform, wie leicht sind diese Algorithmen zu durchschauen. Also wenn ich jetzt sage, ich erkläre Nutzern, was sind die Algorithmen, nach denen diese Plattform funktioniert und die dann damit aufgeklärt umgehen können, ist natürlich eine Idealvorstellung. Auf der anderen Seite kenne ich Leute, die super reflektiert mit ihrem Medienkonsum umgehen und da wäre es natürlich auch ein großer Einschnitt zu sagen, na, ab heute aber gar nichts mehr, die bis jetzt wunderbar damit klargekommen sind. Also das ist muss
Wäre das
ab.
auch eher was, dass man tatsächlich, dass du dem zustimmst? Man müsste erst noch mal gucken, tatsächlich, ob man das Thema Medienkompetenz wirklich in die Breite bringt, also damit tatsächlich auch einen echten Umgang eher lernt, um dann noch mal zu reflektieren, was macht das für einen Sinn und wie schärft das tatsächlich auch das kritische Denken, den kritischen Umgang damit, ein Bewusstsein schaffend, auch nicht per se alles zu glauben oder auch nicht einfach nur sich per se immer zu konsumieren oder sich zurückzulehnen, sondern auch eher mit einem guten Blick darauf zu gucken und auch zu sagen, wo so, ich gehe da bewusst rein und bewusst raus. Sind das Dinge, die für dich auch vor dem Verbot sozusagen nochmal stehen würden?
An sich natürlich. Also es kommt, glaube ich, immer auf die Plattform an, über die wir sprechen, weil es übergeordnete Probleme gibt. Wenn der Konzern in einem Land sitzt, das politisch völlig andere Menschenrechtseinstellungen hat als ich und dann nie zu einem Punkt und einem Konsens kommen wird, dann kann ich Leute auch nur bedingt durch Medienkompetenz davor bewahren, vor den negativen Folgen. Aber auf der anderen Seite, man kann nicht alles verbieten, was irgendwie aus politisch ein bisschen anderen Kontexten kommt oder national ein bisschen anderen Kontexten. Das heißt, Medienkompetenz muss so oder so gestärkt werden, weil das wird man nicht aufhalten können und das sollte auch keiner versuchen aufzuhalten, weil nochmal, das Internet ist an sich in erster Linie ein Kommunikationsmedium. Was diese Debatte angeht, Medienkompetenz brauche ich heutzutage in allen Kontexten. Und wenn ich hinterfrage, woher der Zeitungsartikel kommt, den ich gerade lese online, das heißt, das muss so oder so in die Breite getreten werden. Und das sollte in ganz vielen Debatten vor dem Verbot stehen, auf jeden Fall, ja.
Wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, was würdest du dir noch wünschen für Schule? Jetzt ist deine Schulzeit begrenzt, die du noch hast. Aber trotzdem, was würdest du sagen, was dürfte in Zukunft in Schule nicht mehr fehlen oder müsste unbedingt in Schule mit reinkommen für die Jugendlichen?
Ich glaube manchmal einfach ein bisschen außerhalb von ganz herkömmlichen Strukturen denken. Also die Lehrkraft steht nicht nur vorne und rezitiert da das, was sie in den letzten 30 Jahren auch rezitiert hat, sondern man überlegt sich, okay, wie kann ich der Klasse mit den Schülern das am besten beibringen? Und das ist eine super schwierige Aufgabe, ohne Frage. Nicht jede Klasse ist so angenehm wie meine und nicht jede Klasse ist so klein wie meine und so weiter und so fort. Das ist eine Aufgabe, vor der ich allergrößten Respekt habe und das ist unfassbar schwierig. Deswegen ist das was, wo die Gesellschaft als Kollektiv dran arbeiten muss. Ich glaube, Unterricht innovativ denken, also wie kann ich Praxis mit Unterrichtsmaterial einfließen lassen? Also keine performative Praxis, also wir machen irgendwas, um dann draufschreiben zu können, wir haben uns mit dem Thema beschäftigt und haben da irgendwas Praktisches gemacht, sondern auch wirklich was, was mit dem Unterrichtsthema verknüpft ist. Und auf der anderen Seite das aber auch zulassen und sagen, okay, dann opfer ich mal die eine Schulstunde und probiere es mal aus. Vielleicht klappt es ja. Ich glaube, das wäre ein großer Punkt. Dann mehr Feedback-Kultur, das ist auch wieder so ein neumodisches Wort, Feedback-Kultur einarbeiten. Also ich glaube, manchmal haben Schüler Rückmeldungen, nach denen dann aber wenig gefragt wird. Also wir haben Lehrkräfte, die das, wie ich finde, sehr, sehr gut machen. Die fragen in der Mitte des Jahres oder zu jedem Thema, hey, wie stellt ihr euch das Thema denn vor? Wie wollen wir das angehen? Ich habe folgende Möglichkeiten. Womit könnt ihr am besten arbeiten? Oder wie fandet ihr das denn, dass wir das so und so gemacht haben? Sollen wir das öfter probieren, Themen auf solche Arten aufzuarbeiten? Bei ganz vielen Lehrern klappt das aber auch noch nicht. Oder an ganz vielen Schulen. Ich will das nicht immer nur auf die Lehrkräfte abschieben. Ich glaube, das wäre ein zweiter Punkt, den man gut machen könnte. Und mehr von Schülern selbst machen lassen. Also irgendwie sind alle gestresst, weil Schüler wenig Kompetenzen erlernen. Und ich glaube, viele Sachen könnte man die Schüler auch einfach selbst machen lassen. Ich habe Lehrkräfte, die haben gesagt, okay, na, ab nächste Woche fangen wir an. Jeder kriegt ein Thema und ihr macht mal eine Unterrichtsstunde und probiert mal, wie das ist. Wie würdet ihr das gestalten? Würdet ihr das machen? Welche Fragen stellt ihr? Wie haltet ihr die Leute bei Laune? Und das war 100-mal effektiver, als da eine Stunde zu haben, wo ein Lehrer mir was erzählt, der sich vielleicht viel, viel besser mit dem Thema auskennt als mein Mitschüler, aber wo man eben selbst dann wenig oder nichts machen muss, weil es vielleicht einfach ein trockenes Thema ist. Und das sind, glaube ich, so kleine Ansätze, die man gut verfolgen kann.
Gibt es was, was du gerne gemacht hättest in Schule noch, was du nicht getan hast?
Du meinst, was ich gerne im Unterricht irgendwie gesehen hätte, noch als Möglichkeit.
Also gerade von dem, was du gesagt hast, man sollte Schüler machen lassen, gibt es da was, wo du sagst, das hätte ich irgendwie total gerne in Schule noch mal gemacht oder ausprobiert?
Ich glaube, ich hätte das in viel mehr Fächern noch gerne gemacht, selbst eine Unterrichtsstunde zu gestalten. Ich fand das super spannend, weil es zum einen irgendwie verdeutlicht, wie schwierig ist dieser Job Lehrer eigentlich. Es viel mehr. Eigentlich, also man musste sich mit dem Thema beschäftigen, das heißt, man hat das Thema gelernt, man musste das Thema aber auch wirklich verstehen, dass es man, also das, sodass man das anderen Leuten erklären konnte. Das war irgendwie dann auch nochmal eine Schwierigkeitsstufe. Und man musste das dann auch irgendwie grafisch und in Übungen und so darstellen. Das waren so viele Kompetenzbereiche, die man sonst nie abdeckt im Unterricht. Ich glaube, das hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Ich glaube, Was ich schön gefunden hätte, wären Debatten. Also das haben wir schon in manchen Unterrichtsfächern gehabt. Aber nochmal, was ich finde das immer super spannend, zu sagen, okay, hey, folgendes Thema, bereitet euch darauf vor, lasst uns eine Debatte führen. Und dann nicht immer so gestellte Sachen zu Schuluniformen, ja oder nein, sondern halt auch mal wirklich Sachen, die die Leute interessieren. Also wo die Lehrer Fragen stellen, hey, welche Themen sind euch aktuell wichtig? Was beschäftigt euch? Und dazu einfach mal offen sprechen, offen diskutieren.
Wären das
Ich
dann
glaube,
Debatten, die du dir wünschen würdest mit Schülern und Schülerinnen oder auch mit Lehrkräften und Schülern?
sowohl als auch. Also ich habe da bis jetzt sehr, sehr positive Erfahrungen machen dürfen an meiner Schule, dass wenn Lehrkräfte auch dazu bereit sind zu sagen, okay, ich lasse mir mal was von dir als Schüler erklären und mach doch mal, dass das für beide Seiten sehr lehrreich war und auch irgendwie ein bisschen Schwung in das Ganze gebracht hat. Weil ich glaube, also ich habe immer das Gefühl, manche Lehrkräfte, die wissen natürlich noch, wie es als Schüler war und die fanden das auch irgendwie alle ähnlich. Und sie wenden es aber trotzdem nicht an. Also sie wissen irgendwie, okay, ein bisschen spannender, interaktiver wäre irgendwie ganz gut gewesen. Und trotzdem wird der Unterricht manchmal so ein bisschen die Länge gezogen. Das geht bei manchen Themen nicht anders, ohne Frage. Aber ich habe auch Lehrkräfte, die dann sagen, okay, dann setzen wir uns mal an einen Tisch. Erzählt doch mal. Wie ist das? Wie geht das? Wie macht ihr das? Und das ist dann meistens super spannend. Man lernt was dabei und ist irgendwie selbst aktiv und merkt sich auch viel mehr davon.
Klingt spannend. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich glaube, wir machen das wieder und vielleicht auch dann nach der Wahl sozusagen, was da rausgekommen ist. Und vor allen Dingen, vielleicht, wenn du mit dem Abi auch so durch bist, wie hast du das dann erlebt und aufatmen kannst. Da drücke ich dir jedenfalls ganz, ganz fest die Daumen. Und ich freue mich riesig, dass wir auch gemeinsam gestalten bei Digital School Story und dass wir da tatsächlich auch du deine Blickwinkel da auch mit reinbringst, was ich ja jetzt auch wieder viel gelernt habe, nämlich sehr, sehr reflektiert tust und auch gut mitspiegelst. Also deswegen vielen Dank für die vielen guten Einsichten, die du auch hier mitgeteilt hast und die Impulse. Und ich bin gespannt, wie viele Debatten wir vielleicht anschieben können an Schule und wie wir vielleicht auch das Thema Medienkompetenz nochmal stärker verankern können. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.